Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, es ist Dienstag, wir haben den 23. Februar, es ist 7.07 Uhr und damit mal wieder höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages mit Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Und mit Malte Asmus und natürlich mit euch, ihr seid mit dabei, ich finde das super, herzlich willkommen.
Ja, und natürlich mit den Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Bayerns Hoffnung gegen Lazio ruhen heute Abend auf Goretzka.
Was ist von den deutschen Skispringern bei der Weltmeisterschaft zu erwarten?
Außerdem gibt es natürlich wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern und Verlierern des Tages. Geburtstagskinder haben wir im Angebot. Erinnerung an sportgeschichtliche Highlights von diesem Tag in der Sportgeschichte. Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages für euch. Im Amateur- und Breitensport, da herrscht ja aktuell Stand jetzt Stillstand. Und im Profibereich, da müssen Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey und so weiter vor leeren Rängen spielen. Aber wie lange eigentlich noch?
Ja, mit der Frage haben sich 20 Experten und Wissenschaftler in den letzten 2 Monaten beschäftigt und einen 3-stufigen Leitfaden erarbeitet, wie es möglich sein könnte, doch wieder Zuschauerinnen und Zuschauer in den Stadien und Hallen zu bekommen. Und zwar möglichst sicher. Und das trotz neuer Corona-Varianten.
Und möglich machen soll das ein modulares Konzept, das die kontrollierte Rückkehr von Zuschauern dann auch tatsächlich hinkriegen soll. Die Experten, die legten gestern ein entsprechendes Basiskonzept vor, das zwischen Outdoor- und Indoor-Veranstaltungen unterscheidet und das eine Auslastung der Arenen bis zu 40% vorsieht. Ein Spezialkonzept mit Auslastung bis 80% und ein Testkonzept für sogar eine Vollauslastung.
Als Voraussetzungen für die Umsetzung nannten die Experten ein Hygiene- und Infektionsschutzkonzept, personenbezogene Tickets zum Kontaktmanagement, durchgehende Maskenpflicht und ein Ausschankverbot von Alkohol. Die Vertreter der einzelnen Sportarten und Ligen sind begeistert, hoffen jetzt in einigen Wochen mit diesem Basiskonzept auch starten zu können. Aber ist die Abkehr von einem harten Lockdown-Stand jetzt wirklich realistisch? Wie beurteilt ihr das? Aber lasst uns erstmal, wie beurteilen wir das? Denn dazu gibt es jetzt 2 Meinungen in 40 Sekunden.
Ja, also ich bin kein Virologe, daher halte ich es mit den tatsächlichen Experten, wie zum Beispiel Karl Lauterbach, der ist mit seinen Warnungen ja auch nicht alleine und der meinte zum Beispiel gestern erst wieder, wir lockern uns in die dritte Welle hinein und genau das fürchte ich nämlich auch. Ich kann die Profivereine der kleinen Sportarten natürlich verstehen, die brauchen ihre Zuschauereinnahmen ganz dringend. Ich kann jeden verstehen, der endlich wieder mehr Normalität haben will, das will ich natürlich auch, aber eben nicht auf Kosten der Gesundheit. Denn wir dürfen ja eins nicht vergessen, Stand jetzt steigen die Zahlen sogar wieder, die sinken nicht. Und diese verdammten Mutationen sind ja auch auf dem Vormarsch. Wir kommen aber mit dem Impfen zeitgleich nicht nach. Und da jetzt plötzlich auch nur in Teilen noch mehr aufzumachen, das wäre meiner Meinung nach ein ganz großer Fehler. Ich kann das bei Schulen schon nicht nachvollziehen, aber beim Sport erst recht nicht. Ja, gute Hygienekonzepte werden da vorausgesetzt, aber die gelten ja erst ab der Tür der Arena, nicht schon vor der eigenen Haustür.
Ja, also Malte, die Rubrik ist ja eigentlich, die lebt davon, dass wir gegensätzliche Ansätze haben, aber da kann ich dir nur komplett zustimmen. Hier meine Gedanken dazu. Es ist toll, es ist aller Ehren wert, dass man sich Gedanken macht und Szenarien aufbereitet, wie es gehen könnte. Die werden wir ganz sicher auch brauchen, aber die Pandemie, das sind nicht nur die Viren, die Pandemie, das sind wir. Und wenn wir am Wochenende, ich sehe, ganz Deutschland auf den Beinen ist, die Menschen sind draußen wegen der ersten Sonnenstrahlen, die missachten alle Vorgaben, die Düsseldorfer Rheinterrassen mussten geräumt werden. Um nur ein Beispiel zu nennen. Ja, das war draußen, aber es geht um die Grundeinstellung der Menschen. Wir sind Teil des Problems und wir müssen weiterhin Teil der Lösung sein und bleiben. Lauterbach hat recht, na klar, ich will auch unsere Freiräume zurück. Es ist unbeliebt, was ich sage, aber jede kleinste Lockerung wird zu 110% ausgenutzt und damit überstrapaziert. Ich glaube einfach nicht, dass sich die Menschen disziplinieren. Wir hier, diesem Podcast, die Hörer, wir vielleicht schon, aber nicht wirklich die breite Masse und damit die entscheidende Masse.
Und was denkt ihr? Schickt uns gerne WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer, an die 0331 298 5028. Und ganz wichtig, sendet an diese Nummer nur Sprachnachrichten und beginnt eure Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt in eurem Namen. Dann können wir die Nachricht auch entsprechend zuordnen und gegebenenfalls auch zitieren.
Stand jetzt aktuell.
Wenn Bayern München heute Abend bei Lazio zum Achtelfinal-Hinspiel der Champions League antritt, dann ruhen die Hoffnung der Bayern vor allem auf einem Mann, auf Leon Goretzka.
Der war einer der wenigen, wenn nicht der einzige echte Lichtblick am Wochenende bei der 1:2-Pleite in Frankfurt. Goretzka kam nach der Pause, nach überstandener Corona-Infektion ins Spiel. Die Niederlage konnte er zwar auch eher nicht abwenden, aber er brachte der Mannschaft genau das zurück, was ihr im uninspirierten Teil, also gerade im ersten Durchgang, so richtig gefehlt hat.
Das Comeback von Leon Goretzka hat uns gut getan, weil er einfach eine enorme Aggressivität hatte, viele Ballgewinne hatte und denke schon auch einer war, der die Mannschaft da auch mitgenommen hat, der eine positive Energie auch ausgestrahlt hat und das auf die Mannschaft übertragen hat. Deswegen war das einfach ganz wichtig, dass er wieder uns zur Verfügung steht.
Das hat Hansi Flick gesagt auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Frankfurt. Goretzka war in dem Spiel wirklich sehr präsent im Zentrum, deutlich mehr als Rocca, der die Position im ersten Durchgang noch gespielt hatte. Und Goretzka brachte dem Bayern-Spiel Ruhe. Das war wichtig fürs Spiel nach vorne und es brachte auch den Bayern mehr Kontrolle über das Spiel. Und genau das soll Goretzka auch heute Abend dann in Rom machen, aber am besten schon von Beginn an und dann, solange die Kraft reicht.
Wenn er so wie in Frankfurt eine Halbzeit lang wirklich diese Leistung abruft, die Stärke, die er hat, einfach auch Ballgewinne, aber auch dann Box-to-Box immer wieder dabei ist und das Spiel mit ankurbelt, das ist eine Sache, die einfach eher in unser Spiel mit einbringt, das uns auch gut tut und das erwarte ich natürlich auch morgen gerade von ihm.
Ja, und genau das hat Flick Goretzka vor dem Abschlusstraining gestern auf dem Platz offenbar auch sehr eindringlich erklärt. Die beiden standen lange diskutierend zusammen und ein fitter Goretzka ist wichtig, denn Lazio ist eine Mannschaft, die physisch sehr stark ist und die gut verteidigen kann, aber die vor allem dann auch nach Ballgewinnen ganz schnell auf Angriff umschalten kann und da sind die Bayern extrem anfällig.
Ich wollte gerade sagen, das heißt im Grunde, die können genau das, was die Bayern eben aktuell immer nicht können, beziehungsweise was ihnen einfach große Probleme macht. Die Bayern müssen also früh schon am besten stören und sich dann auch gut staffeln, damit hier möglichst dann wenig Gefahr aufzieht. Und vorne müssen sie dann natürlich auch noch auf Ciro Immobile achten. Der kommt zwar nicht ganz auf die Torquote von Robert Lewandowski, aber der traf in dieser Saison in 26 Pflichtspielen auch schon 19 Mal, also gefährlich.
Nicht von schlechten Eltern, muss man sagen. Und die schoss er unter anderem auch, weil ihm sein schneller Sturmpartner Joaquin Correa viele Räume öffnete. Es gibt also ein paar Punkte im Spiel der Italiener, auf die die Bayern auf jeden Fall achten müssen. Und unterschätzen sollten sie Lazio auf keinen Fall, wie gefährlich die sein können. Das hat schon der BVB in der Gruppenphase erlebt. Und noch eine Niederlage wäre für das Münchner Selbstvertrauen sicher weiteres Gift, ganz sicher. Auch psychologisch steht da heute Abend ein ganz entscheidendes Spiel, denke ich mal, für die Bayern auf dem Programm.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder des Tages? Und was passierte am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Das erzählen wir euch wie immer. Hier ist die Stand jetzt. Dreierkette.
Top. Und Flop.
Unser Top des Tages ist Paraski-Athletin Anna-Maria Rieder. Die hat beim Weltcup in Leogang in Österreich nämlich ein herausragendes Ergebnis abgeliefert. Sie feierte in 4 Rennen 4 glatte Siege.
Unser Flop des Tages ist, als Verein auf einen Leistungsträger verzichten zu müssen. Das ist generell doof, aber jetzt gerade im Speziellen ganz besonders, so wie die Löwen in Braunschweig, nämlich in der BBL. Nationalspieler Lukas Meißner hat sich die Schulter verletzt, muss operiert werden und wird Stand jetzt erst nach Saisonende wieder fit. Diese Nachricht ist für alle Braunschweiger sicher ein Flop des Tages, der Woche, des Monats.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday zu allen, die heute Geburtstag feiern und haben uns stellvertretend natürlich ein paar besondere sportliche Geburtstagskinder rausgepickt.
Wow, 90 Jahre alt wird heute die DDR-Radsportlegende schlechthin Gustav Adolf, genannt Täwe Schur. In den 50er und 60er Jahren schrieb er Radsportgeschichte. Zweimal gewann er die Friedensfahrt, wurde zweimal Weltmeister, sicherte sich auch bei Olympia Edelmetall und er galt immer als extrem fairer Sportsmann, der erst nach seiner Karriere auch dann was anderes probierte, nämlich in die Politik ging. 4 Jahre saß er für die PDS im Bundestag und er hat noch große Ziele, denn der Mann, naja, wenn man 90 wird, dann möchte man natürlich auch 100 werden. Wir sind sehr gespannt und drücken die Daumen, dass das klappt.
Absolut, aber scheint noch topfit zu sein, also von daher Stand jetzt auf dem besten Weg dahin. Davon ist Ex-Tennis-Star Helena Suková allerdings noch weit entfernt. Die wird heute erstmal 56 Jahre alt. Suková gewann zu ihrer Hochzeit in den 80ern 14 Grand-Slam-Titel im Doppel und im Mixed.
Und auch ein Golfstar feiert heute Geburtstag. Steve Stryker wird 54 Jahre alt. 12 Titel hat er bisher auf der PGA-Tour gewinnen können, triumphierte auch auf der Champions-Tour, auf der er sich zum Beispiel die Senior US Open sichern konnte.
Außerdem gehen Glückwünsche raus an Basketballstar Andrew Wiggins. Der wird 26 Jahre alt, der Kanadier. Der wurde ja 2014 als Nummer 1 Pick zu den Cleveland Cavaliers gedraftet, dann aber an die Timberwolves weitergegeben. Und dort wurde Wiggins 2015 zum Rookie des Jahres gekürt. Mittlerweile spielt er als Small Forward bei den Golden State Warriors.
Und natürlich wünschen wir natürlich auch allen anderen Geburtstagskindern des heutigen Tages, auch den Nicht-Sportlichen, alles, alles Gute und hoffen, dass ihr schön feiern könnt.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passierte so alles Sportliches am 23. Februar, das erzählen wir euch jetzt.
Heute vor 63 Jahren zum Beispiel, da stand der fünfmalige Formel-1-Weltmeister Juan Manuel Fangio im Mittelpunkt des Interesses, aber nicht wie geplant als Star eines Rennens auf Kuba, sondern als Entführungsopfer der Bewegung des 26. Juli um Fidel Castro und Che Guevara. Kubas Diktator Batista, der hat dieses Formel-1-Rennen eigentlich ins Leben gerufen, um seine Gewaltherrschaft ein bisschen zu vertuschen, ein bisschen zu bemänteln. Und die Revoluzzer, die nutzten die Chance, die Welt mal auf sich aufmerksam zu machen. Zumal Batista immer behauptet hat, diese Bewegung da um Castro gäbe es gar nicht. Aber sie gab's und sie kidnappten Fangio, ließen ihn nach dem Rennen aber wieder frei und offenbarten damit, wie schwach der Diktator Batista eigentlich war, und Ende des Jahres kam es dann auch zum Umsturz in Kuba.
Vor 41 Jahren bei Olympia in Lake Placid sorgte eine Liechtensteinerin für Aufsehen. Hanni Wenzel sicherte sich nach ihrem Sieg im Riesenslalom auch Gold im Slalom und fuhr mit 2 Goldmedaillen dekoriert zurück nach Hause.
Und vor 13 Jahren, da feierte Wladimir Klitschko im Madison Square Garden gegen Sultan Ibragimov einen Punktsieg über 12 Runden und krönte sich mit dem WM-Titel im Schwergewicht der Verbände IBF und WBO.
Ja, und vor 3 Jahren bejubelte Lionel Messi den 50. Hattrick seiner Karriere. Er traf dreifach gegen Sevilla und Barca gewann das Spiel mit 4:2. Stand jetzt hat Messi übrigens 52 Hattricks in seiner Karriere erzielt.
Und vor 2 Jahren, da stellte Roy Hodgson einen neuen Trainer-Altersrekord in der Premier League auf. Mit 71 Jahren und 198 Tagen zog Hodgson nämlich an Sir Bobby Robson vorbei und ist Stand jetzt immer noch der älteste Trainer, der jemals an der Seitenlinie eines Premier League-Clubs stand bei einem Pflichtspiel. Crystal Palace gewann das Spiel übrigens für ihren Trainer, damals mit 4:1.
Stand jetzt aktuell.
Im Biathlon und im alpinen Skifahren, da sind die Weltmeisterschaften bereits erledigt. Heute starten dann auch die nordischen Skisportlerinnen und Skisportler in Oberstdorf in ihre Titelkämpfe. Zunächst mit den Trainings und Qualifikationen. Und die ersten Wettkämpfe und Entscheidungen, die stehen dann ab Donnerstag auf dem Programm. Und die deutschen Skispringer, die starten Freitag in ihren ersten Titelkampf. Traditionell sind sie ja aus deutscher Sicht eigentlich eine Medaillenbank. Aber wie ist das in diesem Jahr? Wie muss man ihren Leistungsstand jetzt kurz vor Beginn der Entscheidung in Oberstdorf einschätzen? Fragen wir mal nach bei Skisprung-Experte Gernot Clement vom Flugshow-Podcast. Gernot, nach den Ergebnissen vom Wochenende in Rumänien, mit welchen Gefühlen fahren denn die deutschen Skiadler zur Heim-WM?
Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass man aus DSV-Sicht, vor allem jetzt auch nach dem gelungenen Wochenende in Rüschnow, mit einem positiven Gefühl zur Heim-WM nach Oberstdorf fahren kann. Das liegt vor allem auch daran, dass Topspringer Karl Geiger, der zuletzt immer mal wieder mit Leistungsschwankungen zu kämpfen hatte nach der Vierschanzentournee, sich jetzt in Rüschnow eindrucksvoll zurückgemeldet hat mit einem starken 3. Platz. Und deswegen ist mit Karl Geiger auf jeden Fall zu rechnen. Es ist ja auch seine Heimat Oberstdorf. Markus Eisenbichler, wir wissen alle, das ist ein Wettkampftier. Mit ihm ist immer zu rechnen. Auch seine Verfassung stimmt. Er wurde jetzt zwar disqualifiziert in Rüschnow aufgrund eines zu großen Anzugs, aber er stand in diesem Winter schon zweimal ganz oben und er ist ja auch Titelverteidiger. Außenseiterchancen aus DSV-Sicht, aber auch jemand, der momentan wieder in einer sehr guten Form ist, ist Pius Paschke. Der wurde jetzt Siebter im rumänischen Rychnov. Er ist auch jemand, wenn er wirklich einen Sahnetag erwischt, dann ist ihm auch einiges zuzutrauen. Also aus DSV-Sicht kann man auf jeden Fall mit einem guten Gefühl zur Heim-WM nach Oberstdorf fahren.
Das also mit Blick auf die Einzelspringen. Wie sieht es denn für die Mannschaftsentscheidung aus deiner Sicht aus, Gernot?
Im Team sieht es allerdings nicht so rosig aus wie in Innsbruck 2019. Ich gehe nicht davon aus, dass der DSV den WM-Titel im Team verteidigen kann. Das liegt daran, dass die Norweger und die Polen ganz einfach 4 Topspringer aufstellen können. Und bei Deutschland ist es im Moment ganz einfach so, dass neben Geiger, Eisenbichler und Paschke oft ein vierter Mann wie Konstantin Schmid, wie Martin Hamann nicht die erhoffte Leistung bringt, um dann wirklich um Gold mitzukämpfen. Also ich glaube nicht, dass das DSV-Team die Goldmedaille von Innsbruck 2019 verteidigen kann.
Und was glaubst du generell für die Titelentscheidung? Wer sind Stand jetzt deine Favoriten auf die Weltmeistertitel in Oberstdorf?
Man muss natürlich unterscheiden zwischen Groß- und Normalschanze, aber es liegt auf der Hand, dass der absolute Dominator in diesem Weltcup-Winter, Halvor Egner Granerud, mit 11 Weltcup-Siegen der Favorit ist, sowohl auf der Großschanze als auch auf der Normalschanze. Er hätte ja jetzt auch den einzigen Normalschanzenwettkampf in diesem Winter bislang in Rychnov gewonnen, wurde aber aufgrund eines zu großen Anzugs disqualifiziert. Neben Granerud sind für mich auf der Großschanze vor allem Kamil Stoch, der ja in Val di Fiemme bereits den Großschanzen-WM-Titel gefeiert hat 2013, und Ryoyo Kobayashi die weiteren Favoriten. Karl Geiger würde ich da auch dazu zählen zum erweiterten Favoritenkreis. Er hat das Auftaktspringen zur Vierschanzentournee in Oberstdorf schon gewonnen. Aber noch stärker schätze ich den Karl auf der Normalschanze ein, weil er mit seinem starken Absprung einfach zu denjenigen gehört, die Granerud auf der Normalschanze schlagen können. Zum Favoritenkreis auf der Normalschanze zähle ich neben Granerud und Geiger auch David Kubacki. Der ist Titelverteidiger, hat ja in Seefeld 2019 diesen unglaublichen Sprung von Platz 27 auf Platz 1 gemacht. Also er geht als Titelverteidiger beim Normalschanzenwettbewerb ins Rennen. Und natürlich Tourneesieger Kamil Stoch, den muss man auch immer auf dem Zettel haben.
Sagt Gernot Klimen vom Flugshow-Podcast. Er hat uns eine Einschätzung geliefert zu den Springen bei der nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf. Abonniert am besten den Flugshow-Podcast auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher eurer Wahl. Dann seid ihr auch während der WM-Springen immer bestens im Bilde und folgt den Kollegen natürlich auch auf ihren Social-Media-Kanälen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, da bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag mit unseren Tipps für euch.
Ja, Champions League gibt's heute Abend, Lazio Bayern haben wir schon gesagt, aber parallel dazu spielt ja auch noch Atletico gegen FC Tuchel Chelsea.
Die zweite Bundesliga spielt, der 20. Spieltag, Paderborn trifft auf Heidenheim.
DEL wird gespielt, 20. Spieltag, da gab's ja noch die Spiele Iserlohn gegen Fishtown Penguins und Eisbären gegen Grizzlies zu spielen.
Und wir schauen nach England in die Premier League, der 18. Spieltag, Leeds trifft auf Southampton.
Können also keine Champions League heute Abend gucken und dafür kann die Handball Champions League auch spielen, unter anderem mit einem Spiel der Gruppe B und da ist der THW Kiel gegen die Dänen aus Aalborg an der Reihe. Und wir sind morgen wieder für euch da, wie ihr es gewohnt seid, mit den Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben, hier bei Stand jetzt.
Ab 7.07 Uhr selbstverständlich, wie ihr das gewohnt sein dürft. Und wenn es um 7.07 Uhr nicht klappt, ja, dann hört uns doch einfach später. Da ist der Podcatcher eurer Wahl sehr geduldig, wir dann im Zweifel auch. Aber tut uns einen Gefallen, wenn ihr den dann schon anklickt, dann abonniert doch gerne auch Stand jetzt mit dem Podcatcher eurer Wahl und schreibt eine kurze Bewertung. Gerne auch bei iTunes mit ein paar Sternen, 5, und da freuen wir uns besonders drauf. Und hört weiter fleißig meinsportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Wir sagen bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.